Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gerrit Streberg.
Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
Und haben auch keine Antwort.
Aber vielleicht bekommen wir ja heute welche. Nämlich immer noch zum Thema Trauma.
Richtig. Und zwar heute vor allen Dingen zu den großen Fragen, wie kann ich denn Trauma heilen? Während wir in der letzten Episode von unserem Gast Dr. Eva Fenrich so eine 101-Einführung überhaupt in das Thema Trauma bekommen haben, geht es heute um eine Einführung in das Thema der Traumaheilung mit Somatic Experiencing nach Peter Levien. Und was das ist, wie das funktioniert und so weiter und so fort, das könnt ihr heute hören, wenn ihr dranbleibt.
Genau, genau.
Also ich sag mal, Mats ab, Teil 2 mit Dr. Eva Fenrich. Viel Spaß. Wir waren jetzt gerade so ein bisschen bei Triggern und auch bei, du hast jetzt auch ein paar Mal das Wort Regulation genannt. Was mich so ein bisschen interessieren würde noch ist, wie diese Regulation, anders gefragt, lieber nochmal ansetzen bei dem Kindheitstrauma, weil da passiert ja auch eine Entwicklung, eine physische Entwicklung oder wenn man so will, eine Art Fehlentwicklung. Wenn das jetzt über einen längeren Zeitraum so ist, dass ich als Baby, als kleines Kind Trauma oder Stress ausgesetzt bin, nicht Trauma, sondern Stress ausgesetzt bin, dann entwickelt sich ja mein ganzer Körper, mein Gehirn auch ganz anders. Was passiert da genau und was kann das auch für das Erwachsenenleben bedeuten?
Also was wir jetzt zum Beispiel im Somatic Experiencing sagen, ist, dass dann ein Nervensystem entsteht, das wir in dem Zusammenhang als globale, intensive, hohe Aktivierung bezeichnen. Also das heißt, es ist ein Nervensystem, das insgesamt eher mal so hochgefahren ist. Also das heißt, da ist die Stressreaktion im System schon mal ein Stück weit oben. Wenn dann noch was dazu kommt, dann ist es vielleicht auch ganz schnell dann zu viel. Und dann kann es auch noch sein, je nachdem, wie das System sich reguliert, dass Sympathikus und Parasympathikus, also die Impulse, die uns hochfahren und die Impulse, die uns wieder runterfahren, nicht mehr gut gegenläufig sich regulieren. Ja. Und also normalerweise, wenn wir jetzt super gesund unterwegs wären, ist es so, wir brauchen ein bisschen Aktivierung, schon mal allein, um ganz normale Dinge zu tun. Also Aktivierung heißt jetzt nicht nur eine Stressreaktion, sondern wenn ich jetzt hier von meinem Stuhl aufstehen wollte, um mir eine Tasse Tee zu machen, dann brauche ich eine gewisse Energie, um das zu tun. Das heißt, mein Körper muss mir diese Energie zur Verfügung stellen, sonst kann ich das nicht tun, sonst wird es mich wahrscheinlich gleich mal umschmeißen, wenn ich hier vom Stuhl aufstehe. Dann mache ich was, dann ruhe ich mich wieder aus. Und in diesem Anstrengen, wieder ausruhen, Zyklus, sind wir eigentlich die ganze Zeit unterwegs. Und wenn es jetzt wirklich ein sehr stressiges Ereignis ist, dann kann es auch mal sein, dass die Aktivierung, wie man sagt, ziemlich hoch geht. Also dass praktisch wirklich so ein Kämpfen, Fliehen, vielleicht auch Todstellen passiert. Aber dass es dann auch wieder runtergeht. Und wenn wir jetzt so ein etwas chaotisches System haben, dann kann es sein, dass die Aktivierung, Deaktivierung kreuz und quer geht und nicht wirklich mehr so in guten Wellen läuft.
Ja, verstehe.
Wenn wir es jetzt mal wirklich anschaulich sagen. Es ist natürlich so, es wird jetzt nicht eine Sinuskurve die ganze Zeit sein, weil so läuft unser Leben nicht, aber jedenfalls schafft das System das nicht, irgendwie gut hoch und runter zu gehen, worauf dann so mal hier überschießt, dann mal wieder total abstürzt und dann vielleicht auch irgendwie völlig erschöpft ist und solche Dinge. Was dann auch noch passiert, wenn wir jetzt, das ist jetzt die Theorie von Stephen Porges, also die Polyvagaltheorie nennt die sich, dass unser Parasympathikus, also das beruhigende System, aus zwei unterschiedlichen Bereichen im Vagusnerv funktioniert. Also den Bereich, der eher so dieses Rest and Digest im leicht aktivierten Level hat. Und wenn es stark aktiviert ist und vielleicht gleichzeitig mit dem Sympathikus unterwegs ist, dann wirklich in so ein Freeze geht. dass wir aber als Säugetiere noch einen anderen Bereich haben. Und das ist unser sogenannter ventraler Vagus, also der Teil von diesem Vagusnerv, von diesem Parasympathikusnerv, der eher im vorderen Bereich ist, der innerviert auch unser Gesicht und unser Gehör und ähnliche Dinge. Und der ist, was man auch das soziale Beziehungssystem nennt. Und gerade wenn jetzt in der Kindheit manche Dinge nicht so gut laufen, ist dieses soziale Beziehungssystem nicht so gut trainiert. Und dieses soziale Beziehungssystem, das sorgt auch wieder für Beruhigung auf eine Beziehungsart. Währenddessen der andere Teil, der ältere Teil von unserem Vagusnerv, entwicklungsgeschichtlich, der kann einfach nur, boom, ausruhen. Mhm. Der kann aber jetzt nicht so sehr, ja, ich habe es jetzt schön, ich bin jetzt mit irgendeinem anderen Menschen zusammen, ich kann auch irgendwie spielen, ich kann Spaß haben, ich kann auch Sicherheit bei anderen finden. Und das ist dann vielleicht nicht so verfügbar.
Das heißt, wenn ich jetzt ein, ich sag mal, gesundes System habe, dann funktioniert die Selbstregulation, wie du es gerade beschrieben hast, so ein bisschen in dieser Sinuskurve. Im besten Fall, also ich komme schnell wieder runter, kann mich auch aktivieren. Und wenn ich aber von vornherein, als weil ich jetzt zum Beispiel diese Kindheitserfahrung habe, wo ich über Jahre lang Stress ausgesetzt war, dass ich diese ganzen Sachen nicht so geregelt habe und dadurch dann auch als Erwachsener viel größere Probleme habe mit, sag ich mal, Stress oder anderen schwierigen Situationen umzugehen. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Und oder, es kann dann entweder sein, dass man sozusagen überhaupt keinen Stress verträgt, mhm, und alles gleich zu viel ist. Oder es kann sein, dass jemand sogar eher diesen Bereich von Stress, mhm, braucht.
Ah ja.
Das sind dann manchmal auch Leute, die dann super erfolgreich erstmal, mhm, sind, weil wenn man, sagen wir mal, viel Stress braucht, in Anführungszeichen, dann ist ja so ein Managerposten ganz toll. Klar. Ja, und irgendwann mal geht's da drüber raus und dann kommt der Absturz und dann ist der Burnout da.
Ah ja, das heißt, Burnout ist de facto auch ein Traumasymptom oder kann ein Traumasymptom sein, so rum.
Könnte eines sein. Ja. Also ich würd jetzt nicht wagen zu sagen, es ist immer, und würde das jetzt diagnostisch so behaupten. Mhm. Ja.
So, und wenn ich jetzt als Erwachsener, sage ich mal, Probleme mit der Selbstregulation habe, da ist es ja wohl auch so, wenn ich das richtig verstehe, dass da zum Beispiel Sucht einklinken kann in diese, sagen wir mal, Problematik, oder?
Absolut.
Beschreib doch das vielleicht mal.
Also Sucht oder irgendwelche Verhaltensweisen, die in Richtung Sucht gehen könnten, das können Substanzen sein. Aber es könnte auch zum Beispiel sowas sein, wie, nennen wir es mal, Arbeitssucht oder ähnliches. Aber es könnte auch zum Beispiel sein, dass jemand exzessiv Sport betreibt.
Ja.
Aber es kann natürlich auch sowas sein wie Drogen, Alkohol und so weiter. Ja. Sind alles Versuche des Systems, irgendwie was zu finden, mit dem ich mich beruhigen kann. Mhm. Mit dem ich mich wieder runterbringen kann. Also wenn der Körper das nicht allein kann, dann braucht man was, entweder um einen wieder in eine Energie zu bringen. Mhm. Also wenn jemand jetzt eher so dann unten hängt. Oder man braucht was, um sich zu beruhigen. Dann wäre jetzt zum Beispiel irgendeine Droge, die für Beruhigung schafft, natürlich super. Genau. Und dann stellt das System fest, naja, das ist super, dass das mir hilft. Also im ersten Moment hilft das ja auch, in Anführungszeichen. Mhm. Und auf die Art und Weise landet dann jemand ganz schnell in der Sucht.
Und das ist ja eine total spannende Erkenntnis, auch gesellschaftlich. Weil ich meine, es gibt ja doch sehr, sehr viele Leute, die der Ansicht sind, Leute, die nach irgendetwas süchtig sind, sind selbst schuld. Ne? Ja. Und das finde ich ja immer sehr schwierig, weil ich glaube tatsächlich, was du gerade beschrieben hast, beschreibt sogar sehr gut, warum nämlich manche Leute süchtig werden und manche nicht. Denn es gibt ja Leute, die trinken genauso viel Bier wie der andere und werden de facto nicht süchtig. Die können theoretisch oder auch praktisch, die müssen vielleicht mal irgendwo hin oder ins Krankenhaus und können 3 Wochen lang nichts trinken. Ist für die kein Problem. Weil sie eben dieses Alkoholtrinken vielleicht gar nicht als Selbstregulation brauchen, sondern einfach nur, weil sie Spaß haben wollen, wie auch immer. Und, und das gilt für alle anderen Substanzen ja auch. Während jemand, der das zur Selbstregulation braucht, der kann ja nicht anders oder die kann ja nicht anders. Und da muss das, und das ist ja für die Gesellschaft total wichtig, das zu erkennen und zu verstehen, weil das heißt ja auch, ich muss ganz anders mit drogensüchtigen oder überhaupt süchtigen Menschen umgehen.
Ja. Also da gab es ja auch dieses, also was man ja früher gesagt hat, diese Studie mit Ratten, hatte man ja eine Studie, wenn man jetzt Ratten die Möglichkeit gibt, mit Morphium versetztes oder mit Heroin, glaube ich, versetztes Wasser zu trinken oder normales, dann haben die, weil es verfügbar war, ja erstmal die Droge genommen. Dann war der Schluss damals, naja, also wenn Leute Drogen zur Verfügung haben, dann werden sie süchtig werden.
Genau, das war früher so, hat man das gedacht.
Und dann hat man rausgefunden, und das war dann, ich glaube, die haben es dann Red Park oder so genannt, die haben dann ganz spannende, schöne Käfige gebaut, wo es also wirklich die Ratten relativ gut hatten und auch Artgenossen hatten und so weiter. Und haben festgestellt, wenn es diesen Ratten gut ging, dann wollten die Droge gar nicht. Also das heißt, eigentlich ist es eher so, dass es, wenn es jemand eh schon schlecht geht auf irgendeine Art und Weise, dass man dann vielleicht bestimmte Drogen oder Verhaltensweisen braucht.
Ja.
Natürlich ist es so, dass es bestimmte Substanzen gibt, die dann auch körperlich abhängig machen. Das ist jetzt mal wieder was ganz
Natürlich.
Anderes. Aber so ganz grundsätzlich wirklich dieses irgendeine Verhaltensweise, nennen wir es mal, wird dazu benutzt, um sich wieder runterzubringen oder um sich wieder in Energie zu bringen. Das ist wirklich eher was, was vielleicht auf eine Traumareaktion hindeuten könnte oder allgemein auf akuten aktuellen Stress.
Das erinnert mich auch an in dem Buch von Gabor Maté über seine Zeit, wo er der Arzt war in diesem ganz üblen, in Vancouver, in dieser ganz üblen Gegend, wo eigentlich nur Junkies gelebt haben. Und da war er Arzt in so einem Krankenhaus und er hat gesagt, dass alle Frauen auf jeden Fall und ich glaube auch so ziemlich fast alle Männer, also vor allen Dingen hatten alle Frauen, die da waren, die Drogenprobleme hatten, hatten sexuellen Missbrauch in ihrer Vergangenheit. Er meint ausnahmslos alle. Mhm. Und bei den Männern war das auch sehr stark so. Und ich finde, das ist so wichtig zu verstehen, weil das zeigt wirklich, dass wir auch als Gesellschaft, ich meine, das tun ja schon viele, aber es ist immer noch wieder, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich noch Leute treffe, die der Ansicht sind, ja, wer drogensüchtig ist, ist ja selber schuld, hätte ja das Just Say No, wie Nancy Reagan das damals in den 80ern gesagt hat. Absolut. Man muss doch einfach nur Nein sagen. Und ja, wenn das so einfach wäre, Nein zu sagen, dann hätten wir wahrscheinlich keine Drogenprobleme.
Nee, absolut nicht.
Und ich glaube, da wirklich mehr zu forschen, noch genauer hinzugucken und wirklich zu sehen, was ist denn da eigentlich die Ursache für die Sucht? Ne, das ist ja, das ist, finde ich, total wichtig. Und ich finde es auch ganz interessant, dass das hier sogar im Kontext von Religion auch so ein Thema sein kann, weil viele von diesen Selbstregulationsmechanismen, die gehören ja so mit in die Kategorie Sünde. Also ob ich jetzt zu viel saufe oder zu viel Sex habe oder irgendwie sonst was Übles mache, das ist ja ganz oft auch eine Traumareaktion. Also das heißt, und auch da wird ja oft dann den Leuten nur gesagt, ja, sie sollten es nicht machen. Und das hilft ja nicht wirklich. Also es hilft mir ja nicht zu erkennen, das, was ich mache, ist nicht gut für mich oder die Gesellschaft. Und es dann einfach nicht zu machen. Wenn das so einfach wäre, super. Und ich will damit ja auch nicht sagen, dass die Leute keine Verantwortung für ihr Tun haben. Natürlich gibt's da alles, sind alles schwimmende, fließende Grenzen. Ja. Und natürlich kann man damit nicht alles entschuldigen. Das will ich damit auf gar keinen Fall sagen. Aber ich glaube, es ist unglaublich wichtig, diesen Aspekt wenigstens mit einzubauen in auch wie jetzt überhaupt, wie man miteinander umgeht.
Ja, also, dass man da durchaus einen Blick drauf hat, wo könnte es denn herkommen, statt zu sagen, ja, das ist jetzt ein böser Mensch, weil er folgende Dinge tut.
Ja.
Umgedreht ist es natürlich so, dass auch ein Trauma-Background jetzt einen nicht davon befreit, wie du schon gesagt hast, dass man eine Verantwortung dafür hat, was man tut.
Genau.
Also, ich finde, das ist auch immer wieder wichtig zu betonen, gerade auch, weil es jetzt teilweise manchmal in manchen Gruppierungen in die andere Richtung umschwappt. Mein Trauma ist schuld daran, dass
ich... Klar. So ein bisschen die alte, ich bin, der Teufel wollte, dass ich es tue, Verteidigung. Ne? The devil made me do it, Defense. Ja, also ich kann ja nichts
so
dafür.
Verantwortung halt abgeben. Ne? So, ja, ist das Trauma.
Ja.
Soll ich machen.
Und da kann man natürlich sagen, es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die dann aus dem Trauma-Background kommen und einen gewissen Einfluss auf das eigene Verhalten hat doch jeder. Und dementsprechend vielleicht auch den Einfluss, ja, vielleicht sollte ich mir therapeutische Hilfe suchen und so weiter. Da kann man natürlich sagen, nicht jeder hat Zugang zu Therapie, unbedingt. Aber so grundsätzlich einfach, dass das auch immer klar ist. Es ist nicht so, dass jemand nur das Opfer ist.
Ich meine, das ist ja jetzt der perfekte Übergang, dass wir jetzt endlich mal dazu kommen, was kann ich denn überhaupt tun, um Trauma zu therapieren? Weil genau das ist es nämlich. Ich glaube, das ist das, was ich auf jeden Fall tun kann. Selbst wenn ich der Ansicht bin oder wenn es sogar stimmt, dass mein Trauma mich Dinge tun lässt, die nicht gut für mich und meine Umwelt sind, dann ist es ja schon meine Verantwortung und auch die Möglichkeit, zumindest wie du sagst, wenn ich Therapeuten finde und so, das ist noch ein anderes Thema, da kommen wir gleich nochmal zu, aber dass ich dann wirklich sage, so jetzt arbeite ich mal an mir, dass ich dieses Trauma im besten Falle auflöse, therapiere, kennenlerne und so weiter. Und da gibt es ja diverse Methoden, also ich meine, die älteste ist natürlich die die Sprachtherapie, also ich gehe zu einem Psychologen und erzähle der Person, da bewege ich mich auf der intellektuellen, verbalen Ebene und die scheint ja zumindest was Traumaheilung betrifft nur sehr begrenzt effektiv zu sein, kannst du ja vielleicht gleich was zu sagen und dann gibt es andere Möglichkeiten, die da etwas effektiver zu sein scheinen, also vielleicht können wir mal anfangen, so wie schätzt du das eigentlich ein, Gesprächstherapie und Trauma, also ein bisschen hilft es, glaube ich, schon. Also gar keine Frage. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen. Aber in Verbindung mit anderen Sachen, würde ich jetzt sagen. Aber was hast du?
Ja, also ich würde mal sagen, Gesprächstherapie, da fehlt einfach was. Im Sinne von, da das Trauma ja eher im Nervensystem ist und in teilweise körperlichen Reaktionen, dann kann man jahrelang darüber reden, was einem passiert ist und es besser verstehen. Das ist vielleicht auch ganz gut, wenn man das in der Gesprächstherapie auch ein bisschen besser versteht. Und auch viele TherapeutInnen arbeiten ja auch durchaus nicht nur mit dem Körper oder nicht nur in der Gesprächstherapie, sondern durchaus auch in Kombinationen von. Aber so ganz grundsätzlich, wenn man rein auf dieser kognitiven Ebene bleibt, dann kann man zwar bestimmte Verhaltensweisen vielleicht ändern, weil man bestimmte Dinge übt und kann auch vielleicht das Verständnis ändern im Sinne von, ich weiß jetzt, was mir passiert ist und ich ordne es auf gewisse Art und Weise ein. Also das kann man schon auf Gesprächsebene tun. Und auch im körperorientierten Bereich ist natürlich das Gespräch auch viel Mittel der Wahl von dem, wie wir arbeiten. Aber es, wenn wir jetzt rein auf dieser kognitiven Ebene bleiben, dann kann sich das, was wirklich traumatisch noch, nennen wir es mal, hängt, nicht wirklich auflösen.
Das heißt, wir müssen auf jeden Fall den Körper mit einbeziehen in eine Traumatherapie.
Absolut, würde ich sagen.
Und
also wenn man diese ganzen Reaktionen, die da noch vorhanden sind, einfach mal ignoriert und sagt, ja schön, wir haben jetzt drüber geredet, dann kann es vielleicht auch sein, dass man sich einbildet, naja, jetzt habe ich ja mein Thema behandelt. Und natürlich geht es einem schon allein dadurch manchmal besser. Es kann aber umgekehrt auch sein, wenn man zu viel über das, was jetzt schwierig war, redet, dass es sogar eher retraumatisierend wird. Mhm. Weil jedes Mal, wenn wir über bestimmte Dinge reden, hört ja unser Körper mit. Wenn wir aber diesen Teil, dass eine Stressreaktion passiert, eigentlich ignorieren, dann wird das vielleicht sogar eher nochmal verstärkt, dass dieses Muster immer wieder und wieder aufgetaucht ist.
Ja, das ist ein sehr guter Hinweis und sehr wichtiger Hinweis. Weil ich glaube, in der Traumatherapie ist es ja auch wirklich wichtig, eben diese Retraumatisierung immer im Auge zu behalten. Und die kann ja auch im Alltag passieren. Also je nachdem, welche Traumaarbeit man macht und begegnet man ja vielleicht auch traumatisierenden Personen oder Ereignissen im Leben. Und das sollte man bewusst haben, dass das auch immer wieder wirklich triggern kann. Also jetzt nicht eingebildet, sondern wirklich, das kann wirklich ein Problem sein.
Ja, absolut. Also es gibt natürlich solche Dinge wie, dass manchmal noch Täterkontakt besteht. Mhm. Wenn es jetzt wirklich irgendein Gewaltverbrechen war oder wenn es also in der Familie Gewalt gab oder irgendwelche sexuelle Gewalt, ähnliche Dinge. Oder auch, wenn wir jetzt im Entwicklungstrauma-Bereich schauen, dass einfach Kontakt ist mit den Eltern, was ja auch jetzt an sich nichts Schlimmes ist, aber bestimmte Muster sind halt einfach dann immer wieder da.
Absolut.
Und das heißt, das wird sich nicht verhindern lassen. Und es wird sich auch nicht verhindern lassen, wenn man einen Verkehrsunfall hatte, dass man irgendwo auf der Straße unterwegs ist und bestimmte Sachen tut. Also, falls es irgendwie geht, wird man vielleicht auch wieder Auto fahren müssen oder zumindest mal als Beifahrer wird ein Mensch unterwegs sein.
Ja.
Es sei denn, man kommt wirklich aus seiner Wohnung nicht mehr raus. Also das ist auf jeden Fall vorhanden. Und wenn man jetzt wirklich in einer Therapiestunde sieht und das nicht beachtet, wenn man jetzt jemanden über sehr schwierige Erlebnisse einfach reden lässt, dann kann es sogar sein, dass sich das erstmal gut anfühlt, weil ich habe es ja erstmal alles rausgelassen. Aber letztendlich hat sich der Stress, der da noch hängt, nicht abgebaut, ist immer noch da, ist womöglich sogar wieder verstärkt worden dadurch, dass man da wieder diesen Pfad gegangen ist im Gehirn, dass man daran gedacht hat, was denn da Schlimmes war. Weil jedes Mal, wenn wir uns an was erinnern, ist es eigentlich für unser System fast so, als ob das wirklich jetzt gerade im aktuellen Moment passiert.
Ja, und da greift ja jetzt Somatic Experiencing zum Beispiel wirklich ganz gut rein. Also vielleicht kannst du da jetzt mal ein bisschen erzählen, was ist denn da jetzt der Unterschied zur Gesprächstherapie? Was passiert da eigentlich? Wo kommt das her? Also was ist das eigentlich?
Was ist das eigentlich? Das ist eigentlich ein psychobiologisches, nennen wir Basiskonzept. Das heißt, es lässt sich auch mit anderen Therapiemethoden oder anderen Arbeitsmethoden kombinieren. Also das heißt, es ist jetzt meistens nicht was jemand alleinstehend nur macht. Und deswegen lässt es sich auch sowohl im therapeutischen einsetzen, als auch im Coaching-Bereich oder auch im pädagogischen oder auch bei solchen Dingen wie bei Ersthelfern oder Ähnlichem. Und es geht wirklich darum, dass wir diese körperlichen Reaktionen im Blick haben und schauen, wie kann man jemand helfen, das Nervensystem so zu regulieren, dass es mit diesen Ereignissen umgehen kann und dass es wirklich, dass man auch bestimmte Reaktionen zu Ende führen kann. Also wenn jetzt noch irgendeine Reaktion im System steckt, dass dieser Impuls letztendlich zu Ende kommen kann und dann wieder eine Beruhigung eintreten kann.
Kannst du das vielleicht an einem konkreten Beispiel mal erzählen? Also bleiben wir vielleicht einfach mal ganz simpel bei dem Autounfall, also weil das ist sowas, was jeder sich so gut vorstellen kann. Also du hattest ja vorhin mal gesagt, wenn ich da eine bestimmte Bewegung irgendwie, weiß ich nicht, die Bremse treten, nicht mehr ausführen konnte. Also wie gesagt, wir suchen ja jetzt nach ganz simplen, einfachen Beispielen, damit man es auch mal versteht. Ne, das ist in der Realität wahrscheinlich alles ein bisschen kniffliger und komplizierter. Ja. Aber vielleicht kannst du das mal an so einem Beispiel erläutern, was das auch in der Therapie dann heißt. Was passiert da?
Also was in der Therapie erstmal heißt, bevor wir jetzt in das Ereignis kopfüber reinspringen, dass wir erstmal schauen, wie kann sich der Klient-Patient im Hier und Jetzt erstmal sicher fühlen. Also das heißt, wir schauen erstmal mit solchen Dingen wie Orientierung im Raum, dass einfach erstmal eine Beruhigung stattfinden kann im Nervensystem, dass sich derjenige wirklich im Hier, Jetzt und Heute sicher fühlen kann. Auch, dass man zum Beispiel solche Dinge wie, nennen wir Erdung, dass man einfach vielleicht die Füße auf dem Boden spürt, vielleicht den Stuhl unterm Hintern spürt, wirklich mal wahrnimmt, hey, ja, ich bin jetzt gerade im Hier, Jetzt und Heute, passiert nichts Schlimmes. Also das ist häufig was, was man vielleicht auch sogar, je nachdem, wie jemand gerade drauf ist, vielleicht sogar eine ganze Therapiestunde oder auch noch länger damit verbringt. Also das heißt, wir werden jetzt nicht direkt ins traumatische Erleben reingehen. Und dann ist es so, dass wir schauen mit verschiedenen Prinzipien wirklich, wie wir damit umgehen. Ein Prinzip, das hat der Peter Levine vom Namen her aus der Chemie übernommen. Das nennt sich Titration. Also wenn man in der Chemie eine Säure und eine Lauge direkt zusammenkippen würde, dann gibt es eine Explosion, das wollen wir nicht. Oder beziehungsweise nicht eine Explosion unbedingt, aber es sprudelt ordentlich über. Und wenn wir das nicht wollen, dann machen wir das in der Chemie tröpfchenweise. Mhm. Und ähnlich machen wir das auch im Therapeutischen, dass wir uns wirklich der Sache tröpfchenweise nähern. Und ein anderes Prinzip, mit dem wir unterwegs sind, ist die sogenannte Pendulation. Also, dass wir zu was Schwierigem, zu schwierigem Material hingeht, aber auch wieder von dem weggeht. Und dazu ist zum Beispiel dieses im Hier, Jetzt und Heute ist es sicher zum Beispiel ganz nützlich. Aber es kann auch sein, dass man sich zu Nutzen macht, dass es bestimmte Ressourcen gibt, die entweder in dieser Situation verfügbar waren oder die im Hier, Jetzt und Heute verfügbar sind. Mhm. Und dass man zwischen dem Material, was jetzt aus dem Ereignis kommt und dem, was sich sicherer anfühlt, immer so ein bisschen hin und her geht. Und quasi tröpfchenweise, schrittweise sich dem nähert. Ja. Wenn es jetzt sich um einen Unfall oder ähnliche Dinge handelt, wird das häufig auch entlang von so einer Zeitlinie gemacht. Dass man vielleicht ein bisschen vor dem Ereignis schaut, wie hat sich da angefühlt und wirklich reinspürt, was taucht denn da auf. Vielleicht, wie war es an dem Morgen oder so? Dann kann es sogar sein, ja, das war ein schöner Tag, das war super, ich war richtig gut gelaunt, solche Dinge. Und dann aber auch wieder zum Beispiel hinter das Ereignis schaut und so, wann war denn jetzt dieser Moment, wo es sich wieder gut angefühlt hat oder wo ich wieder festgestellt habe, ja, ich habe überlebt oder ja, mir geht es jetzt wieder ganz ordentlich. Und so nähert man sich so ein bisschen schrittweise dem, was da vielleicht auch wirklich in dem Ereignis drin war. Und währenddessen wir da so hin und her gehen, beobachten wir, welche Körperempfindungen auftauchen. Aber nicht nur. Also der Peter Levine oder allgemein im Somatic Experiencing haben wir sowas, das nennt sich SIBAM. Also das sind so einzelne Teile von Erlebenskategorien. Und zwar SIBAM ist Sensation, also welche Körperwahrnehmung haben wir, Image, also welche Bilder tauchen auf, B ist Behavior, also welche Verhaltensweisen tauchen auf, gibt es vielleicht irgendwelche Impulse oder ähnliches, die da auftauchen. Dann Affekt, welche Emotionen tauchen da auf. Und M ist für Meaning, also welche Bedeutung oder welche Ideen haben wir da dazu. Und auf diesen, manche nennen es Blütenblättern, bewegen wir uns, um wirklich zu schauen, wie bringen wir auch das Erleben, das häufig in so einem Ereignis eher ein bisschen fragmentiert war, dass man gar nicht mehr so richtig zusammenkriegt, was war denn da. Das nennt man auch jetzt im Somatic Experiencing Unterkopplung, also dass verschiedene Aspekte wie so auseinander explodiert sind und nicht mehr zusammengehören. Oder umgedreht, wie kriegt man Dinge auseinander, die, wir nennen es dann, überkoppelt sind? Also rotes Auto, gleich Gefahr. Wie kriegt man die beiden Dinge irgendwie wieder auseinandergefisselt? Dass man ein rotes Auto sehen kann und sagen kann, ja, das ist ein rotes Auto. Also auf diesen beiden Ebenen von, wir bringen Dinge wieder zusammen, die zusammengehören, dass wir da so eine Kohärenz herstellen und wie kriegt man Dinge, die nicht zusammengehören, auch wieder auseinander. Und dann schauen wir, wie gesagt, Reaktionen, die dann vielleicht also sozusagen in diesem Verhaltensbereich sind, nicht zu Ende gekommen sind, dass man die zum Beispiel ganz langsam jemanden machen lässt. Dass man wirklich schaut, was will denn der Körper machen? Und dann taucht vielleicht sowas auf, dass jemand den Kopf zur Seite drehen möchte oder eine Hand schützend irgendwo vor sich bringen möchte. Oder jetzt in unserem Autounfall-Beispiel, dass jemand quasi sozusagen ganz fest das Lenkrad greifen möchte und irgendwo hinbewegen möchte. Und dass man wirklich diese Dinge ganz, ganz langsam, dass wirklich das Nervensystem mithören kann und mitkriegen kann, ja, okay, ich kann das jetzt. Damals konnte ich es nicht, jetzt kann ich's. Und ich kann das jetzt gut zu Ende bringen.
Ich habe das erlebt auch, dass zum Beispiel der Therapeut dann mich beobachtet und ich erzähle dann irgendwas und sage, ja, dann gehen mir die Leute auf die Nerven. Dann habe ich so die Hände weggedreht und dass er dann sagt so, und jetzt geh mal in diese Bewegung rein. Also er beobachtet sozusagen eine Bewegung und jetzt spür mal, was passiert. Ich mache die Augen zu, spür wirklich mal und mach diese Bewegung eine ganze Weile ganz sanft und dann guck mal, was dann passiert. Dann kommen wahrscheinlich dieses Zibam oder Sibam. Ne? Genau. Da kommen dann diese ganzen, da wird geguckt, was kommen für Bilder, was für Emotionen und so weiter. Und da baut sich bei mir dann ganz oft wirklich was auf. Also und zwar nach und nach. Also da kann eine Emotion, die braucht dann auch ein paar Minuten. Und ich mache das dann. Und das kann alles sein von, weiß ich nicht, Trauer oder Wut oder was auch immer. Und die, wenn ich die dann, ich sag mal, kathartisch rauslasse, dann ist gut. Hm. So empfiehlt das ist jetzt mal so ein Beispiel von mir,
Ja, was wir normalerweise versuchen im Somatic Experiencing ist, dass es nicht in dem Sinne kathartisch ist, dass es jetzt die große Emotion ist. Das wäre jetzt wieder zurück zu diesem Prinzip der Titration.
Das stimmt, da achtet der auch drauf.
Dass wir sozusagen schauen, dass es nicht zu groß wird. Richtig,
genau.
Also es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Da schauen wir auch immer, was ist jetzt gerade richtig. Das darf ruhig auch mal was Größeres sein. Das muss nicht immer so auf Mini-Niveau sein. Aber das Wichtige ist wirklich, dass das System auch nachher integrieren kann. Dass es wirklich dann auch damit umgehen kann. Weil sonst haben wir auch wieder das Problem, dass es zu viel, zu schnell, zu plötzlich ist, was eigentlich retraumatisierend wäre.
Na, das stimmt. Also der Therapeut, der macht natürlich da auch an den Stellen dann fährt es wieder runter, wenn ich es nicht selber mache. Also das ist natürlich auch immer so ein bisschen, ich passe da auch ein bisschen auf mich selbst auf natürlich, dass ich dann nicht zu sehr reingehe, aber wenn es dann doch zu stark wird, das ist natürlich klar. Aber das ist so, finde ich, ganz spannend zu sehen, dass dann da, und bei mir ist es jetzt weniger das große T als das kleine T, ne? Also es ist jetzt nicht so sehr, dass ich jetzt diesen einen Event habe, sondern eher so eine Entwicklungsgeschichte. Und deswegen wäre jetzt da noch, glaube ich, meine Frage auch, wie geht's denn damit um? Weil das ist ja ein bisschen, haben wir ganz am Anfang schon mal gesagt, ein bisschen kniffliger, weil man nicht so unbedingt konkret an einem Ding sich abarbeiten kann, sondern man muss mehr so einen ganzen Zeitraum bearbeiten mit ganz vielen Events. Wie arbeitest du denn da? Oder ihr mit Somatic Experience?
Also da arbeiten auch ganz und KollegInnen ganz unterschiedlich, weil ja viele von uns auch noch ein bisschen weitere Methoden mit reinbringen. Und auch im gesamten SE-Feld einfach da auch verschiedenste Varianten dazu sind, wie man damit arbeiten kann. Aber so grundsätzlich ist es so, dass es da wichtig ist, insbesondere wenn wir jetzt so ein Nervensystem haben, das jetzt eher so ein bisschen höher aktiviert ist, dass man erstmal sehr viel schrittweise arbeitet mit diesem, wie kann ich denn wieder Sicherheit spüren? Wie kann ich auch dieses, ich kann mich wieder runterregulieren lernen? Und das kann dann auch sein, dass man dann eigentlich an relativ Alltagsdingen arbeitet und gar nicht an dem, ja, was war denn da so schlimm in der Kindheit, sondern eher, ja, gestern an der Supermarktkasse war es super nervig.
Mhm.
Und mal schaut, was denn dann der Körper zeigt. Dass es dann gar nicht so ist, dass man jetzt, oder was weiß ich, bei mir auf der Arbeit ist es gerade super nervig, weil, und dann geht schon die Story los. Und dass man dann schaut, ja, wie kann man das runterbremsen und in kleinen Portionen schauen, was geschieht denn da eigentlich gerade im Nervensystem mit dieser Situation, die jetzt, was weiß ich, an dem Tag oder in der letzten Woche passiert ist. Oder was geschieht bei einem positiven Ereignis, das jetzt an dem Tag war. Also auch solche Dinge wie, gab es einen Moment an dem Tag, wo man sich vielleicht ein bisschen besser gefühlt hat. Also man muss ja nicht immer nur in die Trauma-Richtung schauen, sondern auch wirklich, wo gibt es denn Ressourcen bei diesem Mensch
ja,
im Leben?
Ja, ganz wichtig, ja, ist gut. Mhm.
Wo gibt es denn Momente im Leben, wo sich jemand ein bisschen besser fühlt, ein bisschen entspannter fühlt? Und dass auch dahin die Aufmerksamkeit geht, was passiert denn, wenn ich mich ein bisschen wieder beruhige? Weil dann lernt das System auch, oh ja, ich kann mich beruhigen.
Und das scheint ja eigentlich auch das fast, ich sage jetzt mal, Wichtigere zu sein, oder? Dass man wirklich im Hier und Jetzt lernt, sein System zu beruhigen, weil ich habe das Gefühl so, dass, sagen wir mal, die Trigger auflösen, das ist eine richtig große Arbeit, weil da, je nachdem, ne, wenn das ein lang entwickeltes Trauma ist, ist es ja nicht der eine Trigger. Es ist nicht nur das rote Auto, ja, sondern es sind viele verschiedene Sachen. Und ich glaube, dass ich getriggert werde, das hattest du auch vorhin gesagt, so von wegen oh, Trigger Warning, das lässt sich ja überhaupt nicht vermeiden im Leben. Also ich meine, außer ich sitze im Keller und verlasse das Haus nicht, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann mal durch irgendwas getriggert werde, ist ja sehr groß. Und es ist wahrscheinlich viel wichtiger zu lernen, dann sich so zu regulieren, dass man eben nicht irgendwie komplett in eine Panikattacke oder in eine Wutattacke oder sonst irgendwas geht, sondern damit, ich sag mal, die Welle reitet. So. Und,
genau.
Und das ist wahrscheinlich dann auch eher die Arbeit, die ihr macht, wenn es gerade um die kleine T-komplexe PTSD
geht. Absolut. Also Wellenreiten ist eigentlich so einer der Hauptskills, mit dem dann hoffentlich auch die Klientinnen, Patientinnen nachher wieder rausgehen. Mhm. Und zwar eigentlich egal, ob man jetzt so ein größeres Ereignis erlebt hat oder auch irgendwelche kleineren, wirklich diesen Skill, den man nachher mitnehmen kann von, ja, ich erlebe was, mein System fährt hoch, mein System kann auch wieder runterfahren und dann ist auch gut. Dann kann ich mich wieder erholen und dann kann ich auch die nächste Welle wieder reiten. Mhm. Das ist wirklich was, was jemand auch aus dieser Art von Therapie
mitnehmen kann. Das erinnert mich auch, Entschuldigung.
Und dann auch wirklich mit Alltagsstresssituationen vielleicht auch anders umgehen.
Das wollte ich gerade sagen. Also, das erinnert mich auch so ein bisschen an Meditation, weil da lernt man ja auch... weil viele Leute denken, ja, ich kann nicht meditieren, weil ich kann das nicht ausschalten und so. Es geht ja darum, dass man merkt, okay, jetzt habe ich einen Gedanken, jetzt denke ich das und das. Okay, ich konzentriere mich jetzt wieder da drauf. Ne? Und das ist ja auch so eine, ist das nicht auch so eine Form von Dissoziation? dass man also praktisch merkt, oh, okay, ich werde getriggert, klein oder groß, ganz egal, und ich was mache ich jetzt? Wie dass ich mir diesen Zustand anschaue und was macht das mit meinem Körper? Wie reagiere ich? Und dass man dann ganz bewusst dann sagt, okay, jetzt leite ich jetzt konzentriere ich mich da drauf oder suche mir halt irgendeinen anderen Ankerpunkt irgendwie. Ja.
Also Meditation ist ein interessantes Thema im Bereich Trauma, ja, würde ich sagen. Weil es gibt etliche Leute, die sich dann auch, oder das ist ein ganz typisches Muster, dass viele Leute, die sag mal, auch viel Trauma im System haben, ganz gerne meditieren und dann aber auch in der Meditation eher mal so abhauen. Im Sinne von, ich dissoziiere jetzt mal weg und dann ist... alles sehr viel Bliss und schön und toll. Und eigentlich kriegt man nichts mehr von sich mit. Und das wird dann als spirituelles Erleben wahrgenommen, weil jetzt tut es ja nicht mehr weh. Deswegen würde ich sagen, also es gibt einen Unterschied von ich kann zu einem Ereignis Distanz halten oder zu irgendeinem Gedanken und ähnlichen Dingen. Ich kann meine Aufmerksamkeit lenken, was ja eigentlich vielleicht auch Ziel wäre in der Meditation in bestimmten Traditionen, dass ich wirklich meine Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge wende. Und das ist auch was, was jetzt zum Beispiel auch im Somatic Experiencing natürlich auch geschult wird, im Sinne von, wenn ich jetzt, was wir als Tracking bezeichnen, dass man Körperreaktionen verfolgt und schaut, was geschieht denn da, dann kann ich natürlich auch meine Aufmerksamkeit zu was, was sich ein bisschen besser anfühlt und zu was, was sich jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger anfühlt, im Körper lenken oder auch zu bestimmten Themen und von denen wieder weglenken. Das wäre ja nicht in dem Sinn Dissoziation, dass ich wirklich weggehe, sondern dass ich einfach wie so den Scheinwerfer auf was anderes lenke.
Verstehe.
Das andere ist, das ist so schrecklich, da will ich gar nie wieder hingucken. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
Ja, ich finde das gut, dass du das mal erwähnst, weil also wir hier im Podcast, wir haben ja, seit wir den machen, immer sehr viel darüber geredet, wie wichtig es ist zu meditieren. Und ich glaube, das ist auch grundsätzlich nicht falsch. Aber inzwischen, und ich glaube, da müssen wir irgendwann auch mal eine richtig ausführliche Sendung drüber machen, stehe ich dem Thema natürlich auch ein bisschen skeptischer gegenüber, genau aus den Gründen, die du gerade beschrieben hast. Also Meditation, wie ich es auch viel erlebt habe, hat sehr stark diesen dissoziativen Aspekt auch bei vielen Leuten und eben nicht den verkörpernden Aspekt. Und das kann wirklich, also gerade Menschen mit Trauma-Background, da habe ich sehr viel gesehen, auch dass die gar nicht mit Meditation umgehen können und dass das eher wirklich schädlich ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da können wir gerne noch ein bisschen weiter drüber sprechen, aber es ist, glaube ich, auch nochmal generell ein großes Thema, weil, wie gesagt, wir waren ja immer sehr dabei, hier meditieren. Wenn ihr gar nichts macht, dann meditiert. Und ich glaube, grundsätzlich ist Meditation auch eine gute Übung, will ich gar nicht jetzt schlecht reden, aber,
absolut.
Aber es gibt auch viele andere Seiten und die sind auch erst in den letzten Jahren so ein bisschen mehr ins Licht gekommen, nach dem großen, alle müssen meditieren und meditieren ist das Beste und Einzige und Tollste und jetzt kommt so langsam raus, naja, und gerade in der Traumageschichte, im Zusammenhang mit Trauma ist es wirklich knifflig, weil das Somatic Experiencing, wie du es ja auch beschreibst, das hat ja auch dieses Verkörpernde. Ne? Also wir gucken wirklich in den Körper und viele spirituelle Wege versuchen den ja zu verlassen in irgendeiner Form. Also sei es durch Meditation oder durch andere Techniken oder auch die Ideologien dahinter sind viel mit aus dieser Welt treten, sei es in den Himmel, ins Nirvana. Wir sind nur eine Simulation, was auch immer. Also Hauptsache nicht hier sein, nicht in dieser Welt sein, nicht alles ertragen müssen, was hier passiert, aber natürlich im Umkehrschluss eigentlich auch das Schöne nicht wirklich erleben können, weil ich kann ja nicht eins abschalten, das andere anlassen. Das ist ja das Problem. Ich kann ja meine Gefühle entweder abschalten oder anschalten. Ich kann nicht sagen, auch nur die negativen Gefühle schalte ich ab und die positiven behalte ich. Das geht ja nicht. So scheint unser System nicht zu funktionieren.
Nee, also ganz so kann man es jedenfalls nicht abschalten. Also es gibt natürlich Leute, die sich dann scheinbar nur aufs Positive wenden, aber die dann auch sehr viel ihres echten positiven Erlebens abschalten.
Das meine ich. Da ist ja viel mit Unterdrückung und so auch zugange. Also ich glaube, das, warum wir ja auch mit dir sprechen wollten, ist eben wirklich, dass ja auch in der Traumatherapie früher sehr oft nur über Gespräch und Intellekt gearbeitet wurde, oder das haben wir vorhin besprochen, das ist ja auch nicht so wirklich was bringen, sondern der Körper ist nun mal Teil unserer Existenz. Wir sind nicht nur Geist, wir sind nun mal auch Körper. Und jedes System, was den Körper eigentlich verleugnet oder klein macht oder sonst irgendwie als nicht so wichtig darstellt, ist meines Erachtens nach, das ist wirklich meine persönliche Meinung, fehlerhaft, weil nur wenn der Körper hundertprozentig mit im Spiel ist, in all seinen positiven und negativen Aspekten, dann bin ich wirklich im Leben. Und Somatic Experiencing hilft da, finde ich, sehr gut, eben weil es den Körper in diese Arbeit mit einbezieht.
Ja. Das sehe ich auch so. Und das finde ich auch das Schöne, wenn man wirklich so den Körper einbezieht. Also es gibt ja auch zum Beispiel Menschen, die jetzt zum Beispiel Meditationslehrer sind und auch Somatic Experiencing oder ähnliche Methoden gelernt haben und dann auch ein Auge drauf haben, was denn bei ihren Teilnehmenden passiert. Und ich hab so den Eindruck, dass gerade SE, also Somatic Experiencing, in solche Bereiche rein oder auch in ganz anderen Bereichen, die ein bisschen mehr verkopft sind oder ein bisschen mehr spirituell sind, dass das auch so Felder sind, in denen wir vielleicht gar nicht so dran denken, weil wir denken, naja, also Traumaarbeit, das ist ja Therapie. Aber dass jetzt auch in solchen Bereichen oder auch in pädagogischen Bereichen Ähnlichem es wichtig ist, den Körper nicht zu vergessen. Und das Nervensystem vor allem nicht zu vergessen.
Ja.
Und den Körper jetzt nicht nur mitzunehmen im Sinne von, ja, machen wir Sport. Oder, ja, machen wir eine Bewegungspause, bevor wir dann wieder was anderes machen. Sondern dass man wirklich dieses körperliche Erleben mitnimmt. Und diese Reaktionen des Nervensystems mitnimmt und schaut, ja, sei es irgendwo, wo meditiert wird, sei es aber auch zum Beispiel in der Schule oder so, wirklich dieses, wie können die Menschen, die da sind, sich sicher fühlen? Wie kann man ein Umfeld schaffen, wo man wirklich auch diese Sicherheit in sich wahrnehmen kann und sich dann auf bestimmte Dinge konzentrieren kann?
Ja, im spirituellen Bereich spricht man ja auch vom spirituellen Bypassing. Und ich glaube, das ist ja genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Also wenn ich sozusagen nur noch in den Bliss möchte und nur noch irgendwie mich hier wegbeamen will, dann verpasse ich das Wichtigste vielleicht.
Ne? Absolut.
Und deswegen finde ich das wirklich gut, dass wir das mal angesprochen haben. Aber du hast es jetzt auch gerade angesprochen, Schule, da kommen wir ja zum Stichwort hier von deinem Buch oder dem Buch, wo du mitgearbeitet hast, ne, die körperorientierte Stressbewältigung. Vielleicht reden wir da mal noch ein paar Minuten drüber. Wir bewegen uns ja so langsam auch dem Ende entgegen, wir haben ja schon lange gesprochen. Aber das fände ich jetzt schon nochmal interessant, weil ich glaube, sehr viele Leute haben noch nie von Somatic Experiencing gehört, haben vielleicht auch noch nicht so viel sich mit Trauma beschäftigt und so. Und gerade an Schulen ist es ja tatsächlich ja super wichtig, das Traumabewusstsein mit dabei zu haben. Und erzähl doch mal ein bisschen über das Buch oder auch, ne, wie ihr das zusammen entwickelt habt und was das eigentlich soll. Also ich werde das auf jeden Fall an eine befreundete Lehrerin weitergeben. Ich selber bin ja nicht an der Schule, aber das mir natürlich besorgt hier in Vorbereitung und finde das ziemlich cool.
Ja. Also das Buch kam so zustande, dass wir in unserem Berufsverband etliche Menschen haben, die auf verschiedene Art und Weise mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und wir dann auch eine Arbeitsgemeinschaft haben, die sich genau mit diesem Bereich beschäftigt. Und dann haben wir dort festgestellt, es gibt einige von uns, ich inklusive, die entweder auch in Schulen arbeiten oder ausschließlich als Lehrkräfte in Schulen unterwegs sind. Und dann haben wir uns überlegt, ja, was sind denn die Dinge, die wir gerne mehr in die Schulen bringen würden? Weil wir einfach festgestellt haben, wenn man so in einem Schulalltag arbeitet, dass gerade das Thema Trauma oder allgemein Stress, außer, ja, die Klasse ist stressig, in Anführungszeichen, das nicht so wirklich bekannt ist. Also, das ist sowas, dass zwar Lehrer von Stress reden, häufig davon reden, dass jetzt bestimmte Kinder sich vielleicht schlecht verhalten und ähnliches. Und dass wir jetzt aus diesem Blickwinkel von Somatic Experiencing aber manche Verhaltensweisen ganz anders einschätzen. Dass das jetzt nicht das böse Kind ist, das sich jetzt einfach daneben benimmt, sondern diese Verhaltensweise ist vielleicht aus dem Blick von, es ist gerade stressig oder ich habe da mal was anderes erlebt und deswegen mache ich das jetzt so, dass dann diese Verhaltensweise Sinn macht. Also wenn jetzt ein Kind zum Beispiel im Kämpfen- oder Fliehen-Modus ist, dann ist man nicht so gut geeignet, jetzt in diesem Moment was zu lernen. Und wenn jemand wegdissoziiert, vielleicht erst recht nicht. Weil wenn das ganze System auf Alarm ist, in einem Alarmzustand ist Lernen nicht wirklich möglich. Also zumindest nicht auf dieser kognitiven Ebene, die wir in der Schule brauchen. Das funktioniert nicht. Man kann vielleicht lernen, oh, so und so ist gefährlich. Also diese Art von Lernen, die findet schon statt. Aber wirklich dieses Lernen, was wir jetzt im Schulbereich bräuchten, das ist nicht verfügbar.
Das liegt ja auch, vielleicht kann ich kurz einwenden, das liegt ja auch, glaube ich, daran, dass eben ganz auch gehirnphysiologisch dieser Teil vom Gehirn einfach abgeschaltet wird vom Körper in einer Stresssituation. Also der Frontalkortex, der arbeitet ja kaum noch und ist nicht gefragt, weil im Moment muss ich keine mathematischen Gleichungen verstehen, sondern ich muss nur verstehen, ich muss hier schnell weg, sonst bin ich tot.
Ja, ja. Also das ist wirklich so ein, ja, dann wird umgeschaltet auf Reptilienhirn und dann ist da nicht mehr sehr viel mit Denken da. Und mathematische Gleichungen kann ich halt nun mal nicht mit dem Reptilienhirn lösen.
Nee, nicht wirklich.
Das heißt, Lernen funktioniert dann schon mal schlecht. Aber man könnte noch sagen, na gut, dann lernt halt jemand nicht so viel. Schade eigentlich. Aber es führt natürlich auch zu Verhaltensweisen, die vielleicht dann im gesamten Klassengefüge nicht so unbedingt positiv sind. Und wie gesagt, wir haben das so beobachtet, dass in Schulen einfach sehr viel auf eine Art und Weise noch gearbeitet wird, wo dann eher dieses Verhalten auf gewisse Art und Weise bestraft wird. Aber dass wirklich die Ursache, was da gerade passiert, nicht wirklich angeschaut wird. Und dann haben wir uns überlegt, naja, vielleicht könnte man da ja was tun. Und haben uns zusammengetan und haben angefangen, ein Buch zu schreiben in einem Team von 8 AutorInnen. Und haben uns wirklich so angeschaut, wie arbeitet denn jeder von uns mit Kindern und Jugendlichen in dem Bereich? Wie arbeiten wir wirklich in der Schule? Was machen wir denn anders aus diesem Blickwinkel von SE? Und haben dann wirklich angeschaut, ja, was hilft mir denn, wenn ich als Lehrkraft in eine Klasse gehe, um mit den Kindern und Jugendlichen anders umzugehen? Und was sind die Dinge, die ich für mich tun kann als Person, die in der Schule arbeitet? Weil wir ja auch wissen, dass zum Beispiel Koregulation ganz wichtig ist. Das heißt, wie mein Zustand erstmal ist, wenn ich in eine Klasse reinkomme, macht einen großen Unterschied zu dem, wie denn auch die Klasse reagiert. Mhm. Also das heißt, wenn ich schon auf 180 bin, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn mir dann in Anführungszeichen mein Unterricht um die Ohren fliegt.
Ja, klar.
Und das heißt, wir haben bestimmte Dinge jetzt einfach in unser Buch reingenommen, wo es dann auch darum geht, wie kann ich mich sicher fühlen als Lehrkraft, wie kann ich mich regulieren, zentrieren, wieder runterkommen. Wie kann ich Grenzen spüren, aber auch, welche Dinge kann ich denn meinen SchülerInnen vermitteln, dass die besser mit Stress umgehen können. Mhm. Das heißt, wir haben so ein bisschen beides reingebracht. Das, was als Lehrkraft möglich ist, dann das, was man direkt den Kindern und Jugendlichen beibringen kann. Also im Sinne von, ich spüre mich mal, ich nehme mal wahr, was fühlt sich gerade gut an. Oder auch, dass ich mitkriege, wenn sich was nicht gut anfühlt. Weil ich dann ja auch vielleicht was tun kann, außer völlig austicken. Und dann aber auch so Dinge, da haben wir uns damit beschäftigt, ja, wie kriege ich es denn hin, dass die Schule ein sicherer Ort ist für die SchülerInnen? Wie kann ich für Orientierung sorgen? Dass es zum Beispiel jetzt nicht sein kann, dass SchülerInnen einfach plötzlich unerwartet eine andere Lehrkraft kriegen und keine Ankündigung kriegen, plötzlich jemand anderes dasteht. Oder dass jetzt ein neuer Schüler quasi unbegleitet irgendwie gucken muss, wie er seine Klasse findet. Sondern dass da einfach zum Beispiel Orientierung da ist. Dass sie sich sicher fühlen können. Und lauter so eigentlich kleine Dinge, die man jetzt nicht so als das ist jetzt die große Erkenntnis, sondern wirklich, wir haben gesammelt, was ist denn wichtig in einer Schule aus diesem Blickwinkel von Somatic Experiencing.
Ja.
Und natürlich auch, was kann ich in einen normalen Unterricht mit reinbringen, ohne dass ich jetzt nur diesen Blickwinkel habe.
Genau, und vielleicht auch ohne, dass man jetzt den Schülern das groß und breit erklären muss, weil das ist ja auch nicht unbedingt wahrscheinlich so einfach und sinnvoll auch, sondern dass man wirklich das einfach nur ja einsetzt, so wie es gerade kommt und dann hoffentlich auch das Ergebnis bekommt, was man gerne möchte. Also
genau, also wir reden da auch sehr viel mehr von Stress und weniger von Trauma,
genau.
Weil es einfach auch so ist, dass klar, es gibt natürlich SchülerInnen, von denen ist klar, dass sie traumatisiert sind auf irgendeine Art und Weise. Wenn wir uns jetzt gerade die Geflüchteten anschauen oder welche, die aus sehr schwierigen familiären Verhältnissen kommen, da ist auch den Lehrkräften klar, es geht um Trauma.
Ja, natürlich.
Aber dann haben wir die vielen anderen, die einfach, nennen wir mal, gestresst sind. Und einfach, wie man damit umgeht oder auch wie die Lehrkräfte mit ihrem eigenen Stress in der Situation umgehen können. Weil schon allein jetzt ohne Trauma, schon allein die Situation in bestimmten Schulkontexten zu arbeiten, hat ja ein gewisses Niveau von, das kann schon Stress auslösen. Mhm,
auf jeden Fall. Je nachdem auch, wie die Schule so drauf ist.
Ja. Und da dann wirklich zu schauen, wie kann eine Lehrkraft dafür sorgen, sich gut zu regulieren? Wie kann eine Lehrkraft dafür sorgen, dass die SchülerInnen immer wieder gut runterkommen? Auch solche Dinge, wie finde ich die passenden Momente, um bestimmte Dinge zu tun? Wie kriege ich es hin, dass ich jetzt mit diesem, was wir vorhin schon darüber geredet haben, zum Beispiel mit Titration, wie viel von was kann ich denn überhaupt den Schülern zumuten in dem Moment? Und wann muss ich mal wieder dafür sorgen, dass es eine Pause gibt und jetzt nicht da weitergeht? Und wie gesagt, solche Dinge haben wir da einfach zusammengeführt und auch inklusive Arbeitsblätter und Ähnliches entwickelt, die dann Lehrkräfte nutzen können. Also die Idee war, dass wir es den Lehrkräften möglichst einfach machen, dass sie jetzt nicht noch was tun müssen.
Es ist ja auch, sagen wir mal, es ist ein relativ schlankes Buch, obwohl viel drinsteht. Also ich meine, es sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 80 Seiten oder so Text oder weniger noch, weil doch ungefähr 80 Seiten, danach kommen die Arbeitsblätter und so. Aber es ist sehr kompakt und vollständig und ich glaube wirklich, dass das super ist, dass ihr das gemacht habt, weil ich meine, ich finde gut, dass du gerade nochmal die Geflüchteten erwähnt hast. Wir haben nun mal gerade erst vor 9 Jahren circa 1 Million Menschen ins Land bekommen, von denen wahrscheinlich, ich meine, sie kommen aus einem Krieg und haben eine Flucht hinter sich. Das ist traumatisierend. Ich würde mal sagen, ne, jetzt pauschal, die sind alle irgendwie traumatisiert hingekommen. Jetzt haben wir auch in den letzten 2 Jahren aus der Ukraine Leute bekommen. Wir bekommen ständig und die Gesellschaft muss ja irgendwie lernen, damit umzugehen, weil es ist ja so, dass dadurch dann auch wiederum, plus die sowieso schon traumatisierten Menschen in Deutschland natürlich, und wenn wir nicht dieses Traumabewusstsein entwickeln und zwar möglichst früh, weil es bringt ja auch nichts, wenn wir dann erst mit 50 so, wenn so die inneren Verteidigungsdämme so langsam brechen, das ist ja auch so ein klassischer Point, ne? Also man kann das ja in den jungen Jahren alles gut verdrängen und wegdrängen und die Midlife-Crisis ist aus meiner Sicht ja auch oft, nicht immer, aber oft auch sowas, wo das dann sich mal so durchbricht durch die Verteidigungslinien der Psyche. Und wenn ich dann erst anfange, an mir zu arbeiten und mich damit beschäftige, da habe ich viel aufzuarbeiten. Wenn ich das relativ früh schon anfange, zumindest gewisse Techniken zu lernen, um mich zu regulieren, um meinen Stress irgendwie aufzulösen, das ist ja viel nachhaltiger und erspart auch der Gesellschaft eine ganze Menge Arbeit später und Geld.
Ne? Absolut.
Also
es erspart jedem Einzelnen und der Gesellschaft Geld und Aufwand. Und es erspart natürlich auch, dass nicht nur noch durch die Schule noch mehr Trauma auftaucht.
Richtig, ganz genau.
Weil auch verschiedene Schulsituationen können natürlich je nachdem, wenn es dann auch zu solchen Dingen wie Mobbing und Ähnlichem kommt oder einfach eine, sagen wir mal, nicht ganz ideale Schulkarriere, kann das ja natürlich eine große Auswirkung auf den Rest des Lebens dieses Menschen
Richtig,
haben.
Richtig, genau. Und ich meine auch, dass Lehrer das lernen, weil ich meine, Lehrer, ich sage immer wieder, ich kenne viele Lehrer, ich bin sehr froh, dass ich diesen Beruf nicht gewählt habe. Ich würde das keine 5 Minuten aushalten. Also größten Respekt vor allen Lehrkräften dieser Welt. Aber manche, ich weiß aber auch aus meiner Erfahrung als Schüler, dass manche Lehrkräfte definitiv nicht gut reguliert waren und das an den Schülern ausgelassen haben. Und das wiederum absolut für uns Schüler nicht so prickelnd war. Von dem her ist das toll, dass das für beide Seiten eigentlich so geschrieben ist, dass wirklich alle, die in der Schule sind, sozusagen diesem System sich anvertrauen können und ein bisschen was damit machen können.
Ja. Das war so die Idee dahinter, dass es wirklich für beide ist, nicht nur für die Schüler und nicht nur für die Lehrkräfte, sondern wirklich, dass da alle was davon haben können.
Wenn ich jetzt aber als Erwachsener das Gefühl habe, oh, ich glaube, ich müsste mich mal ein bisschen mit mir selbst beschäftigen, vielleicht bin ich ja traumatisiert oder ich weiß sogar, dass ich ein Trauma habe. Wie kann ich denn jetzt zum Beispiel jemanden finden, der mit Somatic Experiencing arbeitet? Und unter anderem, also wie du schon gerade sagtest, also auch mein Therapeut, mit dem rede ich auch ganz viel. Das ist jetzt nicht, dass ich da nur reinkomme und irgendwie gucke, wie meine Hände sich bewegen und wie ich mich gerade fühle irgendwie, sondern da wird auch viel gesprochen. Also es ist natürlich immer, und es ist auch nicht das Einzige, was ich tue. Also es ist schon ein größeres Ganzes, glaube ich. Aber was kann ich denn da machen?
Also Gespräch gehört natürlich auch zum Somatic Experiencing dazu. Das heißt, es muss jetzt nicht unbedingt aus was anderem kommen, aber viele KollegInnen kombinieren natürlich, wie gesagt, verschiedene Methoden. Mhm. Genau. Und wenn man da jemanden sucht, dann findet man da Praktizierende, wie das bei uns heißt. Also da steht, das heißt jetzt nicht, dass es unbedingt Therapeuten sind, beziehungsweise das steht dann auf dieser Liste dran, ob diese Menschen therapeutisch tätig sind oder auch in anderen Bereichen tätig sind. Aber wenn man jetzt da Unterstützung sucht, kann man auf unserer Berufsverbands-Webseite unter somaticexperiencing.de auf der Anwenderliste, das ist unter Unterstützung finden, kann man da Praktizierende aus der eigenen Umgebung finden. Da kann man dann auch noch schauen, sind das jetzt Menschen, die zum Beispiel eine Kassenzulassung haben, sind das vielleicht Heilpraktiker für Psychotherapie oder auch andere Heilpraktiker, die vielleicht auch, oder sieht man dann auch, sind es jetzt Menschen, die mehr Körperarbeit machen und so weiter. Also da kann man dann auch genauer schauen, was machen denn diese Menschen. Und viele KollegInnen haben natürlich dann wieder ihre eigene Webseite. Da kann man sich dann genauer anschauen, könnte diese Person vielleicht das Richtige für mich sein und dann in Kontakt treten.
Und wenn ich mich jetzt noch ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen will, also wir haben jetzt gar nicht viel über den Gründer oder Entwickler Peter Levine gesprochen. Würdest du da ein bestimmtes Buch zum Beispiel auch empfehlen, was es möglichst auch auf Deutsch gibt? Das ist ja immer so ein bisschen knifflig bei manchen Sachen. Wenn jetzt jemand sagt, oh, das klang jetzt alles interessant, aber wir haben ja wirklich das Thema nur ankratzen können, das geht ja gar nicht anders in so einem Podcast. Ich finde, wir haben schon sehr viel abgedeckt, aber wenn man in die Tiefe will, was gibt es denn da vielleicht?
Also eigentlich gibt es alle Bücher von Peter Levine auch in Übersetzung ins Deutsche. Super.
Und welches ist so dein Favorit oder würdest du sagen, das ist so als Einführung am besten?
Ich würde fast sagen, dass dieses Waking the Tiger, also eigentlich sein erstes Buch, vielleicht etwas zugänglicher ist als das Sprache ohne Worte.
Okay, wie das auf Deutsch heißt, finden wir raus und wir verlinken das auf jeden Fall. Auch die Website natürlich und auch zu deiner Website verlinken wir natürlich auch. Das ist ja klar. Und ich meine, man kann jetzt also wie gesagt, ich bin immer sehr viel englischsprachig unterwegs, aber ich bin mir, also da gibt es natürlich massig auch bei YouTube, also wenn man sich mit dem Thema jetzt beschäftigen will, gibt es natürlich Interviews auch mit Peter Levine ohne Ende und verschiedenste andere Leute, die sich damit beschäftigen. Ich nehme mal an, auf Deutsch gibt es da vielleicht auch was? Gibt es da vielleicht sogar einen Kanal, der gerade so in den Kopf kommt, der sich lohnen würde für Leute? Oder ist das, gibt es das nicht? Weiß ich gar nicht.
Also so direkten SE, also es gibt natürlich von unserem Berufsverband gibt es auch einen YouTube-Kanal und auch Insta und Facebook. Also das gibt es schon. Mhm. Aber jetzt sehr viele irgendwie YouTube-Videos mit Therapie-Ausschnitten oder sowas wüsste ich jetzt nicht, dass das jemand online gestellt hat. Aber wie gesagt, was auf jeden Fall spannend ist, ist einfach mal, Peter Levine sich in seiner Arbeit anzuschauen. Da gibt es etliche Videos auf YouTube. Und ich denke auch mal, wenn man das Englisch jetzt nicht so ganz gut versteht, dann sieht man trotzdem auf gewisse Art und Weise, wie er arbeitet. Das heißt, man muss jetzt nicht jedes Wort verstehen, um zu wissen, wie die Arbeit dann
ja,
so geht.
Und YouTube hat ja, soweit ich das verstehe, inzwischen auch eine ganz gute automatische Untertitelungsfunktion. Ja. Ne? Also die mit der KI ja doch, glaube ich, ganz gut. Ich habe die jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber das wurde mir so gesagt. Also wenn ich jetzt ein englisches Video ja. gucke, dann kann ich da unten rechts auch die Untertitel aktivieren. Und die werden manchmal erst generiert, aber die sind schon, glaube ich, inzwischen ziemlich gut. Also es ist nicht mehr so Kraut und Rüben wie noch vor ein paar Jahren.
Ja, und genau, und auf unserer Berufsverbands-Webseite gibt es auch noch ein Interview mit Peter zum Beispiel, auf, also das dann auch auf Deutsch übersetzt.
Ach, super.
Ist. Also es gibt schon einige Dinge, die man so finden kann.
Das ist einiges.
Genau. Da muss man einfach so ein bisschen schauen. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, es gibt das, den einen Kanal, sondern wenn man sich so ein bisschen umschaut, es gibt auch manche KollegInnen, die vielleicht mal das eine oder andere auf YouTube oder in anderen Social-Media-Kanälen gemacht haben.
Mhm.
Ja, genau. Manches ist irgendwo verlinkt. Genau.
Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, sehr lohnenswert, denn, also ja, wir haben es jetzt mehrfach erwähnt, Traumaarbeit ist tatsächlich auch Heilarbeit für die gesamte Gesellschaft und gerade so, ich sag mal, die Gesellschaft, die jetzt gerade sich so ein bisschen unglücklich in eine so unempathische Richtung entwickelt, zumindest hat man so manchmal den Eindruck, die kann, glaube ich, durch so eine Arbeit insgesamt wieder ein bisschen in die andere Richtung bewegt werden. Weil meiner Ansicht nach ist, je mehr Traumaarbeit ich an mir selber mache, umso empathischer werde ich auch für andere Menschen, weil ich ja mehr und mehr verstehe, dass da auch ganz oft eben ein Trauma hintersteckt, wenn irgendjemand sich wie ein Arschloch mir gegenüber benimmt. Das ist ja nicht nur, weil diese Person scheiße ist, sondern weil da gerade irgendwas läuft, was ja gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun hat und auch schon gar nicht mit mir.
Das hat ja auch die zwei Seiten von, ich kriege mit, dass bei mir vielleicht manches irgendwo dahinter steckt und auch, wenn ich mehr in Kontakt mit Menschen sein kann, dann kann ich auch eher empathisch sein. Wenn mir dieser Teil meines Nervensystems gar nicht so zur Verfügung steht, weil ich die ganze Zeit im Dauerstress hänge, dann kann ich ja gar nicht empathisch sein. Dann kann ich ja gar nicht in Verbindung gehen.
Genau. Ja. Ja, und eben das, was wir auch vorhin schon mal gesagt haben, wirklich, wenn ich das, also ich kann an mir arbeiten, das ist die Verantwortung, die kann ich übernehmen. Wenn ich jetzt der Ansicht bin, ich werde häufig getriggert von der Umwelt, dann ist es nicht so hilfreich, die Umwelt für das verantwortlich zu machen, sondern dann ist es vielleicht wirklich an der Zeit, vorsichtig und mit Titration und Pendulation mich dem zu nähern, was mir vielleicht große Angst macht. Denn ich glaube, hinter der Angst verbirgt sich doch immer auch das Positive, die Freude und die Heilung. Also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Ja, gibt es noch irgendwas, was du ganz dringend loswerden möchtest, was wir jetzt hier gar nicht irgendwie besprochen haben? Also irgendein, weiß ich nicht, wir haben jetzt lange gesprochen, aber wie gesagt, wir haben es auch nur angekratzt, das Thema.
Also ich denke, wir haben relativ viel abgedeckt jetzt so im Gespräch. Was man jetzt vielleicht gerade mit dem, was du jetzt gerade momentan noch gesagt hast, was man vielleicht auch noch sehen kann, ist, dass es ja auch sowas wie posttraumatisches Wachstum geben kann.
Super, ja.
Und ich finde, das ist auch noch was man einfach sehen muss, dass man, wenn man wirklich mit diesen Themen umgeht, dass man dann auch sogar mehr Resilienz haben kann und hinterher mit mehr Dingen umgehen kann.
Ja. Super.
Und das finde ich einfach auch ein schönes Bild. Da sagen wir im Somatic Experiencing auch, dass sozusagen dieser Lebensfluss breiter wird. Dass wir also mehr Kapazität sogar haben vielleicht hinterher. Und ich finde, das ist einfach was Schönes, was man auch einfach mitteilen sollte, was die Menschheit wissen sollte.
Genau. Ja, auf jeden Fall.
Ich denke, das ist einfach noch was Wichtiges.
Ja, ganz wichtig. Gut, dass du das noch gesagt hast. Das ist ja eigentlich das Essentielle, weil wenn wir dann einmal durch sind mit zumindest einem Aspekt des Traumas, dann, wie du sagst, dann gibt es dieses Wachstum. Ja. Und das ist ja das, was wir uns alle wünschen. Das ist super. Danke. Ja, dann würde ich mal sagen, erstmal herzlichen Dank,
Eva. Ja, vielen Dank.
Das fand ich super.
Interessant.
Total hilfreich. Ich hoffe, dass da viel bei unseren Hörerinnen und Hörern hängen bleibt, weil ja, das liegt uns sehr am Herzen, das Thema. Und ja, wir verlinken zu allen Webseiten, auch zu deinem Buch oder eurem Buch und natürlich auch zu dem, was wir sonst besprochen haben. Und ja, vielleicht ergibt sich bei Gelegenheit auch noch mal ein weiteres Gespräch, wenn wir das noch mal etwas fokussierter über irgendeinen Teilaspekt oder so oder auch noch mal was anderes. Fand das super angenehm mit dir. Herzlichen Dank.
Vielen genau. Dank, ja.
Euch auch herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Dr. Eva Fenrich, für dieses wirklich sehr, sehr, sehr interessante und lehrreiche Gespräch und vor allen Dingen auch ein sehr hoffnungsvolles Gespräch, denn Traumaheilung, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist kein Zuckerschlecken, ist auch nicht einfach und erfordert auch verschiedenste Werkzeuge. Und Somatic Experiencing ist definitiv eines, was ich persönlich empfehlen kann, weil die Idee, dass Trauma wirklich im Körper gespeichert ist und eben gar nicht so sehr im Kopf, in der Psyche, also natürlich ist es da auch, aber dass ich mit einfach nur Reden da nicht weiterkomme, die ist, da ist was dran. Und da sich einen Weg zu suchen, den Körper zu involvieren und wirklich das ja über den Körper loszuwerden oder zu integrieren eher. Ja, loswerden ist das falsche Wort, weil loswerden tut man Trauma in dem Sinne nicht, sondern man integriert es und verarbeitet es eigentlich.
Richtig.
Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Und wer sich da jetzt mehr für interessiert, den verweisen wir wie immer auf die Shownotes auf unserer Website zu dieser Episode, wo es dann ein paar Links gibt zu Evas Website, zur Website vom Verein somaticexperiencing.de und ein paar Bücher von Peter Levin und was wir sonst noch so genannt haben. Und da könnt ihr euch ja dann weiterbilden und schauen, ob ihr euch da vielleicht sogar selbst für interessiert, weil was ja leider auch Fakt ist, ist, dass Trauma sehr weit verbreitet ist. Und wir haben ja jetzt auch vor allen Dingen in der ersten Folge gelernt, dass Trauma eben hier nicht nur dass der Autounfall, das Kriegserlebnis, sondern eben auch, weiß ich nicht, aufwachsen mit schwierigen Eltern oder Mobbing, alles mögliche. Das
kann möglich. Die Frage ist doch, gibt es überhaupt Menschen auf diesem Planeten, die nicht traumatisiert sind, außer diejenigen, die jetzt gerade aus dem Mutterleib kommen, aber selbst die
da möchte ich jetzt direkt auf die Arbeit von Stan Grof hinweisen, das Geburtstrauma, ja, eigentlich die Grundlage, das ist natürlich ein anderes Thema, aber da gibt es ja auch stimmt, Podcasts, stimmt, die wir gemacht haben, ne? Also das Geburtstrauma ist ja eigentlich so der Kern, um den es oft geht. Aber was du meinst, ist natürlich so das Leben. Ja, ja. Ich glaube, das Leben, das ist mit Trauma irgendwie versetzt. Und ich glaube, es ist ja auch nicht so, was soll ich sagen? Es ist scheiße, traumatisiert zu sein, gar keine Frage. Aber es gehört eben irgendwie scheinbar zum Leben dazu. Und es ist jetzt eigentlich, finde ich, schön, dass eben seit ein paar Jahren viel mehr darüber geredet wird, auch viel mehr anerkannt wird. Also ich finde gerade, für mich ist immer ganz wichtig, gerade diese Leute, die dann zum Beispiel auf Drogenabhängigen rumhacken. Ja. Ne? Ja, und wirklich, wir wissen, dass heute mehr oder weniger jeder Mensch, der wirklich richtig drogenabhängig ist, hat das Trauma im Hintergrund. Genau. Was dazu geführt hat, dass diese Drogenabhängigkeit, das ist ja eine Regulation, das haben wir ja auch gerade gehört oder im letzten Mal, dass es eine Regulationstechnik ist, damit man überhaupt aus diesem unangenehmen Gefühl des Traumas rauskommt. Ja, und da, ich finde, man entwickelt viel mehr Empathie für seine Mitmenschen, wenn man weiß, wie Trauma funktioniert.
Ja, ja, genau. Und mit Abhängigkeit, da meint man ja auch nicht nur jetzt Hardcore-Drogen wie jetzt Heroin oder Kokain oder so, sondern es kann ja sogar, was weiß ich, eine Sexsucht sein oder irgendwas.
Ne? Alles,
oder
ja.
Internet oder
Alkohol natürlich.
Alkohol, dann, ja klar,
ja,
Alkohol.
Ja. Sag das nur immer, wenn man über Drogen redet, sollte man immer dann, Alkohol dazu sagen.
Da meint das man immer Schlimmste. Das. Ne? Aber ich meine, jeder weiß für sich selber, was so seine Go-To-Droge ist und
Es geht um diese Selbstregulation, es geht darum, aus einem unangenehmen Gefühl sich irgendwie rauszuarbeiten und dieses unangenehme ganz Gefühl ist eben sehr häufig bis immer eine Art Traumatisierung. Und wie gesagt, ich finde das unglaublich wichtig, dass das Traumabewusstsein in der Gesamtbevölkerung einfach wächst, damit eben auch die Empathie wächst. Ich glaube, das ist irgendwie für mich so die Kernidee von Traumabewusstseinsarbeit. Ja. Und deswegen machen wir auch zum Beispiel, jetzt haben wir auch diese Folgen gemacht, damit Leute, die das vielleicht noch nie gehört haben oder nur wenig darüber gehört haben, vielleicht mal jetzt so eine Ahnung bekommen und vielleicht sich da auch weiterbilden. Wir haben ja oft schon von Gabor Maté gesprochen. Ich finde wirklich die Bücher von ihm, vor allen Dingen In the Realm of the Hungry Ghost, ich weiß jetzt leider nicht, wie das auf Deutsch heißt, wo er über seine Arbeit als Arzt in Vancouver in so einem...
Ja, das gibt es auf jeden Fall auf Deutsch.
Die gibt es alle auf Deutsch von Gabor Maté. Die kann ich nur sehr empfehlen. Also, aber gerade diese Arbeit, die er mit Drogenabhängigen in Vancouver gemacht hat, das ist wirklich was, wo man unglaublich viel Empathie entwickeln kann. Mhm. Und wenn man das mal weiterentwickelt oder weiterdenkt, auch in sein Umfeld. Also wie viele Menschen, denen man täglich begegnet, wo man vielleicht denkt, oh, was ein Arschloch oder warum ist denn der oder die so scheiße. Vielleicht nochmal, ich meine, es entschuldigt kein schlechtes Verhalten, das will ich damit nicht sagen. Aber trotzdem ist es gleichzeitig schön, wenn man trotzdem immer noch weiß, da ist auch vielleicht was anderes drunter, was gar nichts jetzt mit der Situation, mit mir zu tun hat, sondern ganz wo genau Trauma drin hängt.
Das ist ja das, worüber wir so als Menschen unheimlich oft feststecken, dass man alles auch unheimlich schnell persönlich nimmt. Ne? Und dass dann, und dass dieses, deswegen diese beiden Folgen jetzt mit der Frau Dr. Fenrich helfen einem auch so ein bisschen dabei, da irgendwie so einen Blick für zu kriegen, dass die Leute halt einfach versuchen auf ihre Art und Weise, jeder Mensch eigentlich auf seine Art und Weise versucht, irgendwie mit seinem persönlichen Trauma so klarzukommen. Der eine, dem gelingt das besser, dem anderen halt nicht so gut.
Ja, ne? Und wie gesagt, Trauma ist nicht ganz gleich Trauma, der eine oder andere, eine oder andere ist halt schwerer traumatisiert und hat vielleicht, oder beziehungsweise, das haben wir ja auch gelernt, das geht ja gar nicht um das, was passiert, sondern wie der Körper damit umgeht, ne? Aber manche Leute haben halt mehr darunter zu leiden als andere und die brauchen vielleicht auch mehr Kompensation, Regulation und dann, dann passiert schon mal was vielleicht nicht so optimal fürs Leben läuft.
Genau. Also von daher hoffen wir, dass ihr euch da aus diesen beiden Folgen jetzt wunderbar was rausziehen konntet und
genau, dann freuen wir uns, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns bei iTunes eine gute Kritik hinterlasst, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, wenn ihr uns Feedback, Fragen, Lob, Kritik schickt auf all unseren Kanälen, Website, Facebook, X, E-Mail roland@mondo23.com oder auch bei Instagram könnt ihr uns auch erreichen. Auch wenn ihr Themenvorschläge habt oder sowas,
ganz freuen wir uns immer. Und weiterempfehlen, das ist ganz wichtig.
Das ist ganz wichtig, das finden wir natürlich ganz super.
Ja. Genau. Und die Links gibt es wie immer in den Shownotes.
Genau.
Ja.
Und ja, möge die Macht mit euch sein.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste.
Und tschüss.